Von rohem Fleisch zur Currywurst, von der Beere zum Müsli, zum Eiweißriegel. Der Mensch hat ständig verändert, was er isst. Und in Zeiten hochverarbeiteter Lebensmittel lohnt sich ein Blick auch in die Ernährungsgeschichte.
Dr. Anne Fleck, Gesundheit und Ernährung.
Alles frisch vom Feuer auf den Tisch oder vom Baumstamm auf die Hand, wer weiß. Ein Gerücht hält sich schon seit vielen Jahren. Unsere Vorfahren ernährten sich angeblich deutlich besser als wir. Das zumindest sagen die Verfechter der Paleo-Diät und Clean Eating, also Vollwertprodukte statt industriell hergestellte. Doch was ist eigentlich dran an den Ernährungsmythen über die Vorzeit? Wir gehen ihnen heute auf den Grund, gucken zum Beispiel, wie gesund eine hauptsächlich fleisch- oder getreidebasierte Kost wirklich ist.
Und hier, das bin ich, Dr. Anne Fleck, genannt Doc Fleck, Fachärztin für Innere Medizin und Ärztin für Präventiv- und Ernährungsmedizin.
Und Andrea Hacke, Journalistin und Host für diesen Podcast. Redaktionell unterstützt hat uns für diese Folge Maike Schnitzler. Du bist, was du isst. Den Spruch kennt natürlich jeder, doch in der Vorzeit ging es eher darum. Du isst, damit du bist. Denn die Menschen haben gegessen, was sie kriegen konnten. Trotzdem wird allgemein angenommen, dass diese Art von Kost optimal war und der Mensch seiner genetischen Disposition nach nicht für unsere modernen Lebensmittel gemacht ist. Was hat es denn mit dieser Behauptung auf sich, Anne?
Es gibt wirklich die Theorie, dass der Stoffwechsel des modernen Menschen genetisch noch immer an diese Ernährungsweise der Altsteinzeit angepasst ist. Diese Hypothese, also des sparsamen Genotyps sozusagen, stammt von James Neal aus dem Jahr 1962. Man geht in der These davon aus, dass in der Evolution sich bevorzugt solche Genvarianten ausbreiten können, die die Energiespeicherung begünstigen. Der Mensch war schließlich einem Zyklus aus Überfluss- und Hungerzeiten ausgesetzt und der moderne Mensch wird dagegen durch zu viel Essen, aber auch durch das Trinken von zuckrigen Getränken schnell übergewichtig. Und das ist laut Neal der Grund für die Zivilisationskrankheiten wie Typ-2-Diabetes. Man muss ganz klar sagen, die hochverarbeitete Nahrung, der Kohlenhydratüberfluss und der Konsum von Zuckerbomben aus Getränken und aus Lebensmitteln, dafür ist der Mensch nicht gemacht. Das muss man einfach sagen. Also früher, was hat sich denn geändert? Früher hatten wir saisonal, regional unverarbeitetes Essen, ein hoher Anteil an Ballaststoffen, wenig industriellen Zucker, mehr Bewegung, unregelmäßigeres Essen. Und heute haben wir überall verfügbar dieses hochverarbeitete Essen mit einem hohen Zucker- und Fettanteil. Meistens auch leider mit versteckten Fetten, die jetzt nicht so gesundheitlich wertvoll sind. Und das zündet diese Gesundheitsprobleme, die wir als Zivilisationskrankheiten fürchten sollten, weil sie unser Gesundheitssystem in die Knie gezwungen haben. Ja? Mhm. Also Übergewicht, Adipositas, Diabetes, Herzinfarkt, Schlaganfall, Depression, Demenz, Krebs. Dieses ganze Thema gehört auch mit der Ernährung zusammen. Deswegen ist es auch unverantwortlich, dass man teilweise immer noch das alles so auch oft noch verharmlost, muss man auch sagen.
Mhm. Ja. Kommen wir mal zu der altsteinzeitlichen Ernährung, aus allem, was gejagt oder gesammelt werden konnte. Das ist ja vor einer Weile als sogenannte Paleo-Diät wieder in Mode gekommen. Vielleicht für alle, die sich noch nicht so ernährt haben. Was kommt denn da auf den Teller?
Also die Paleo-Ernährung orientiert sich an der Steinzeit, also etwa 10.000 vor Christus, mit den damals vermeintlich verfügbaren Lebensmitteln, also Gemüse und Obst, wenn Obst dann vor allem Beeren, Nüsse, Kerne, Samen, Fleisch, Fisch, Geflügel und Eier. Zum Süßen wird da Honig und Ahornsirup konsumiert und auch gesunde Fette kommen auf den Tisch aus zum Beispiel Olivenöl, Ghee, Avocadoöl, Macadamia, Walnuss, Sesamöl, Omega-3-Öl natürlich, aber auch Schmalz oder Kokosfett. Was nicht in der Paleo geschätzt wird, sind Softdrinks, Alkohol, Getreide und Getreideprodukte, also Gebäck, Kuchen, Pasta, Couscous, Bulgur, vor allen Dingen Weißmehlprodukte. Bei einigen Varianten ist in Maßen winzige Mengen von Vollkorngetreide erlaubt. Hülsenfrüchte werden dort nicht geschätzt, genauso Milch und Milchprodukte, also Joghurt, Sahne, Quark, Käse, kommen nicht auf den Teller und auch raffinierte Pflanzenöle oder Pflanzenfette werden geschmäht. Natürlich alles, was stark verarbeitet ist und Zusatzstoff belastet. Also man muss einfach sagen, wenn das oben genannte alles verfügbar war, je nachdem haben die Leute damals mehr oder weniger von dem einen oder anderen etwas bekommen und eher einseitig gegessen. Und die Ernährung von Küsten- oder Binnenlandbewohnern hat sich historisch sehr unterschiedlich gestaltet. Aber nehmen wir jetzt mal den Menschen als Beispiel, der sich von Fleisch und Beeren und Blättern ernährt hat. Viele Arbeiten haben gezeigt, dass es wirklich positive Auswirkungen haben kann. Also diese Paleo-Idee greift die Idee auf, so zu essen wie damals. Und es gibt wirklich aus der Erfahrung gerade in der Praxis mit Autoimmunkranken oder entzündlichen Krankheiten schon das Argument, dass nicht wenige davon profitieren, einen hohen Getreideanteil eher durch einen hohen Gemüseanteil zu ersetzen. Und zum Beispiel Fisch oder Geflügel ist für den Darm dann nicht ganz so anstrengend. Wenn jemand dann noch ein Problem hat mit Milcheiweiß oder mit Gluten aus Getreide, dann spüren Menschen unter dieser Ernährung schon eine klare Verbesserung. Das würde ich aber jetzt nicht jedem pauschal empfehlen, weil jeder ist individuell. Hülsenfrüchte sind ja auch für die meisten gut verträglich und sehr gesund. Deswegen ist vielleicht so eine abgewandelte Paleo für viele Menschen schon ein interessantes Konzept. Ähnlich ist es ja auch, was ich in dem Ansatz immer erkläre. Antientzündlich, darmgesunde Lebensmittel, hoher Gemüseanteil, hoher Kräutergewürzeanteil, Eiweiß aus der Quelle, die man schätzt und man mag und gut verträgt. Und die Kohlenhydrate flexibel nach Bewegung, aber nicht immer nur aus Getreide, wie es leider bei uns sehr häufig ist. Und wenn man einfach das Kernprinzip der Paleo-Ernährung doch mit der Lupe betrachtet, das setzt ja auf Natürlichkeit, Einfachheit, Unverarbeitetheit, wenig Zucker, keine stark verarbeiteten Lebensmittel, dann ist das eigentlich eine nicht schlechte Sache. Man sollte aber alles nicht zu dogmatisch auslegen.
Also ich habe ja einige Freunde, die sich danach mal ernährt haben, vor allen Dingen Männer, die dann irgendwie gern mal gesagt haben, cool, ich kann jetzt ständig Fleisch essen und das ist alles jetzt im Sinne einer guten Ernährung. Also hat es denn wirklich Vorteile, wenn ich mir da ständig ein Steak brate?
Ich glaube, diese Frage beantwortet sich selbst. Also man könnte jetzt natürlich sagen, wenn das Steak vor allen Dingen nicht zu rosig ist, jetzt steigen viele Männer aus, oh Mann, jetzt verdirbt die mir den Steak, weil ne, muss man auch jetzt mal unter einem anderen Aspekt beurteilen. Klar machen Eiweiße, dazu gehört ja auch das Steak, keinen starken Blutzuckerreiz und sind nicht hochverarbeitet. Also Pluspunkt in Anführungsstrichen in dem Fall für das Steak. Ich sage deswegen in Anführungsstrichen, weil natürlich ein Brokkoli auch viel Eiweiß liefert, aber zusätzlich Ballaststoffe. Man sollte Fleisch grundsätzlich natürlich aus einer guten Quelle wählen. Und wenn man Fleisch isst, in Maßen, nicht in Massen. Und es muss immer der Nebendarsteller auf dem Teller sein. Darauf würde ich wirklich achten. Also, dass das nicht das Steak ist, was schon den Teller sprengt, sondern dann bitte viel Gemüse dazu. Und das Argument aber, dass man auch einen stabilen Blutzucker hat, das ist, glaube ich, ein ganz wichtiges Argument, wenn man sagt, ich achte auf Eiweiß auf dem Teller. Egal, ob es jetzt ein Steak ist oder ob es einfach eine Portion Pilze ist oder ein Rührei. Weil Eiweiß so wichtig ist, um uns mit Aminosäuren zu versorgen, die wir brauchen für Zellreparatur, Muskelaufbau, fürs Immunsystem, für die Hormonproduktion, für die Konzentration. Und da finde ich einfach auch, dass Ernährungsweisen, die mit einem hohen Getreideanteil arbeiten, einfach diese Blutzuckerschwankungen oft gar nicht so berücksichtigt. Wir wissen, dass es metabolisch echt ein Problem ist, wenn wir den Blutzucker immer zu oft nach oben jatzen. Mhm. Und Vorteil für ein Steak ist natürlich, oder ein Stück Fleisch, dass man einen hohen Anteil aus Vitaminen wie der B-Gruppe bekommt, weil Vitamin B12 findet sich fast ausnehmlich in tierischen Produkten. Man sollte allerdings auch beachten, klar, rotes Fleisch, vor allen Dingen von Rind oder Schwein, liefert viel gesättigtes Fett und das im übertriebenen Konsum einfach auch nicht mehr als gesund zu bezeichnen sind. Aber auch die Zubereitung spielt ja dann auch eine Rolle. Wie bereite ich das Fleisch zu? Grill ich das stark angebraten an? Entstehen dann ungesunde andere Stoffe? Das hatten wir auch schon mal hier thematisiert. Also die Dosis macht das Gift. Mhm. Es kann in geringem Maß, wenn der Gemüseanteil stimmt, für metabolischen Kontext ist es akzeptierbar. Mhm. Aber jetzt nicht jeden Tag mit viel Pommes. Ne? Und schon gar nicht jeden Tag. Ja.
Du sagtest eben, dass die Paleo-Diät durchaus positive Auswirkungen haben kann, wenn man das richtig macht. Und
auch
gut
aus Erfahrung.
Mischt, ne?
Also vor allen Dingen dieses. Das ist ja interessant, das war ja gar nicht meine Intention, aber bei Energy habe ich ja, um die Menschen aus ihrem Energiedefizit rauszuholen, auch Rezepte entwickelt hinten im Buch. Und dann habe ich beim Buchschreiben auch Elemente aus der Praxis und aus der Wissenschaft zusammengeführt und habe einfach gesehen, viele Menschen, die sehr viel Getreide essen, viele Menschen, die sehr viel Milchprodukte essen, können, nicht müssen, damit ein Problem haben. Und das sind ja immunologisch ja ein bisschen Dinge, die das Immunsystem aus der Balance werfen können. Deswegen sind alle Rezepte in dem Buch ohne Gluten und ohne Milchprodukte. Und interessanterweise ist das etwas, was nicht nur fürs Immunsystem gut ist, sondern auch fürs Energielevel. Mhm. Weil dann einfach auch die Kohlenhydrate, die da verzehrt werden, sehr geringfügig sind oder ausgewogen sind und von einer sehr guten Qualität sind und der Blutzuckerspiegel durch hohen Gemüseanteil schön stabil bleibt. Also man darf sich ja nicht nur auf Ernährung versteifen. Ernährung ist sehr, sehr, sehr individuell. Ja, es gibt ja auch Daten zur Karnivorenernährung, dass Menschen nur tierische Produkte essen und erstaunlich sich damit wohlfühlen. Ich finde, man muss das natürlich auch kritisch betrachten. Da will ich jetzt gar nicht wegdriften. Die Menschen in der Steinzeit haben natürlich einen unglaublichen Vorteil der Bedingungen, weil sie sich sehr viel bewegt haben. Nachteil war natürlich, wenn du da dich an irgendeiner Pflanze gestochen hast und die Sepsis hat dich dann wahrscheinlich hingerafft und der infizierte Zahn. Also, ne, aber von der Ernährung waren da einfach und von der Bewegung die Voraussetzungen ganz, ganz anders. Es ist aber auch, finde ich, nicht so einfach, nur jetzt Paleo auszuloben, weil erstens mal kann es sein, dass man dann sehr monoton ist. Die Lebensmittelauswahl wird vielleicht zu stark eingeschränkt, weil man auf Hülsenfrüchte immer verzichtet oder ja auch kein Getreide mehr verzehrt. Das kann auch Nährstoffdefizite begünstigen. Zum Beispiel Joddefizit, B-Vitamine können fehlen, wenn man auch jetzt ganz gänzlich auf Hülsenfrüchte oder Vollkorngetreide verzichtet. Und die Fleischlastigkeit, das muss man einfach auch sagen, die darf nicht vergessen werden. Außerdem ist es manchmal schwierig im Alltag und es ist auch wissenschaftlich nicht ganz unumstritten, ob überhaupt unsere Vorfahren sich so wirklich ernährt haben. Aber ich glaube, man kann einfach einiges davon mitnehmen, dass wenn man auf eine natürliche Ernährung achtet, ohne zu viel Schnickschnack, man sollte immer vielfältig essen. Also das merke ich manchmal auch, dass Menschen in dem Wunsch, sich gesünder zu ernähren, nachher sehr, sehr, sehr monoton essen und das ist nie gesund. Dann haben die zum Beispiel, weil sie jeden Tag ein, zweimal Haferflocken essen, auf einmal einen ganz hohen Manganspiegel. Eine Haferflocken haben einfach viel Mangan, braucht man, aber nicht übertrieben, ne? Und so, glaube ich, muss man das mit jeder Form der Ernährung grundsätzlich für sich individuell betrachten.
Mhm. Gehen wir mal ein paar Jahre weiter, denn einen großen Schritt nach vorne haben ja die Menschen gemacht, als die Jäger und Sammler sesshaft wurden und mit Viehzucht und Ackerbau anfingen, also vor circa 6000 Jahren. Und noch später ging es darum, primäre Lebensmittel weiterzuverarbeiten, also Getreide zu Brot und Bier, Milch zu Quark oder Käse. Das klingt jetzt für mich schon mal gesünder als davor, oder?
Ja, vor allen Dingen die Männer freuen sich, weil es gab dann das Bier. Ich meine, früher haben die Menschen ja auch, weil die Wasserqualität ja nicht so gut oder geschützt war, ne, haben ja viele mehr Alkohol getrunken. Also natürlich muss man sagen, hat der Mensch, und ich glaube auch immer daran, dass der Mensch immer auch wieder Ideen hat, sich fortentwickelt durch diese historische Entwicklung, Essen regelmäßiger, planbarer gemacht. Es gab eine stabilere Versorgung. Also man muss ja einfach auch sagen, wir führen hier gerade eine Luxusdiskussion. Wir müssen uns nicht sorgen, dass wir Lebensmittel bekommen. Ich hoffe, dass das auch immer der Fall ist. Und natürlich hat sich auch die Vorratshaltung verändert und verbessert. Man hat Keramikgefäße erfunden und geschaffen. Dadurch konnte man Dinge bevorraten. Das heißt, es gab eine geringere Sterblichkeit durch Ernährungsdefizite. Allerdings, je nach Anbau, war es natürlich auch damals eine monotonere Ernährung, weil man sich eher auf wenigere Sorten konzentriert hat. Also Grundnahrungsmittel damals waren zum Beispiel Getreidesorten wie Emmer. Das ist auch ein schönes Getreide. Hirse schätze ich zum Beispiel auch sehr, Einkorn oder Gerste. Dann kamen die Hülsenfrüchte dazu und das Obst ist dazu gekommen, Äpfel. Und damit hat sich auch, wie man schon ableiten kann, der Ballaststoff in die Ernährung reingeschlichen. Dann kamen die Milch und Milchprodukte dazu. Das heißt, es gab die wichtigen Kalziumlieferanten. Es gab das Fleisch von Haus- und Wildtieren und auch Eier. Also das Konsumieren von Eiern hat natürlich auch dazu geführt, dass mehr Eiweiß da war mit all seinen Vorteilen. Und in diese Zeit gehört auch der neue Weg des Zubereitens. Also es kam zum Brotbacken, zum Kochen, zum Breikochen. Es wurde getrocknet, geräuchert, fermentiert. Und damit hat sich natürlich auch die Gesundheit des Menschen deutlich verändern können. Also allein durch das Fermentieren wurde ja auch die Darmgesundheit positiv beeinflusst, die Nährstoffbilanz verbessert. Und insofern ist es interessant zu sehen, wie der Mensch sich hier auch so fortentwickelt hat. Das war ein riesiger Sprung.
Würdest du dann sagen, dass diese Bronzezeit das goldene Ernährungszeitalter war, bevor es losging mit der großen Massenproduktion, inklusive Aromen, Geschmacksverstärker, Konservierungsstoffe, was wir heute kennen?
Also ich hoffe ja, dass das goldene Ernährungszeitalter noch vor uns liegt, ja. Man muss sagen, das war ein spannendes Ernährungszeitalter. Es gab halt viele neue Lebensmittel und neue Herausforderungen und vor allen Dingen auch die Vorratshaltung, was ich eben schon andeutete, führte leider damals auch ohne Kühlung zu Keimbildung, Schimmel etc. Also es gab wirklich auch damals Vergiftungen häufiger, Halluzinationen, auch Todesfälle, weil es eben nicht die hygienischen Standards gab, kein Haltbarkeitsmachen etc. Und die stark getreidebasierte Kost hatte auch zur Folge, dass es einen starken Zahnabrieb gegeben hat. Getreide wurde damals in solchen Gesteinsmörsern gemahlen und der Abrieb daraus ist ebenfalls in die Nahrung geraten und das hat einfach den Zähnen zugesetzt. Also, und durch die Verarbeitung zu Brei oder Brot blieb auch mehr Stärke an den Zähnen haften. Also wir wissen ja, dass einfach, das ist aber heute auch nicht zwingend so viel anders, durch Getreide zuckerhaltig gibt es die Entwicklung von einem bakteriellen, ja, einer bakteriellen Verschlechterung der Mundflora. Und das bedeutet, dass man gerade in dieser Zeit einen hohen Anstieg der Kariesfälle hatte, vor allen Dingen an den Backenzähnen. Also in der Steinzeit muss man sagen, gab es nur vermutlich 5% Karies. Und dieser Sprung zu Karies und die ersten Fälle von Parodontitis und Parodontose gehört dann in diese Zeit. Außerdem gab es dann auch erste Zoonosen, das heißt diese Infektionskrankheiten durch das enge Zusammenleben von Mensch und Tier und zum Beispiel den Konsum von Milch, also zum Beispiel die Brucellose, die ist ja übrigens auch unterschätzt, oder Rindertuberkulose. Wahrscheinlich auch führte die zur Entwicklung der menschlichen Tuberkulose, übrigens heute noch die häufigste Infektionskrankheit der Welt, ist nicht zu verachten. Und in die Zeit gehören auch diese ersten Fälle von Tollwut, dann kam die Pest, dann das Thema Parasiten, Spul- und Bandwürmer ist ja auch noch nicht komplett vorbei. Wir haben das Glück hierzulande, dass wir eigentlich noch davon ausgehen können, dass zum Beispiel auch die Fleischbeschau hier sehr kontrolliert ist. Aber deswegen ist es auch eine Gefahr, wo kommt ein Produkt her? Hat man in dem Land auch so strenge Regeln wie hierzulande? Und deswegen war das zwar ein Zeitalter, wo viel Neues entstand, aber mit dem Neuen kamen auch viele potenzielle negative Effekte zustande, die man erstmal noch nicht so gut beherrschen konnte.
Mhm. Nun sind wir heute einen Schritt weiter. Also wir wissen, wie wir unseren Mund, unsere Zähne pflegen. Wir kennen die gute Hygienevorschriften. Wir haben moderne Kühlschränke. Heißt es dann, wenn ich eben das alles beachte und gut mache, dass die Bronzezeit-Diät schon eigentlich recht ideal für uns wäre?
Mit diesen modernen, jetzt neuesten Erkenntnissen muss man sagen, im Prinzip schon, aber mit den Einschränkungen. Vorteil ist saisonal, regional, unverarbeitet, viel Ballaststoffe, kein Weißmehl, kein Zucker. Nachteile: im Winter ist es eher karg, da hat man wenig Auswahl an Lebensmitteln. Es gab damals, wenn man nicht Fisch gegessen hat, kein jodiertes Salz. Vermutlich hat das auch Jodmangel damals schon begünstigt, aber das wäre ein klarer Nachteil. Und auch Vitamin C, sofern er nicht aus Beeren dann gewonnen wird, gibt es natürlich in so einer Zeit keine neu entwickelten Lebensmittel. Kiwi oder Tomate, Paprika oder Kartoffel ist da nicht zu finden. Und auch damals hat man ja Rohmilch konsumiert. Nicht jeder verträgt das. Ist denkbar ein Übertragungspotenzial von Erkrankungen. Man muss also das Fazit nennen, früher war nicht alles besser, aber wir können immer noch heute sehr viel lernen von dem Essen der Vorfahren und einfach sich die besten Sachen von damals so ein bisschen rauspicken. Also mehr Ballaststoffe, saisonal, fermentiertes und das Schlechte, zum Beispiel zu grobes Getreide, einseitiges Essen und schlechte Hygienestandards hinter uns lassen.
Also sich wie unsere Vorfahren zu ernähren, kann also kurzfristig gesund und entlastend sein, weil das unseren Konsum von Zucker und Fertigprodukten automatisch deutlich reduziert. Langfristig ist aber eine moderne, ausgewogene Ernährung sinnvoller, die Elemente der Steinzeitkost enthält, aber kombiniert wird mit den heutigen Erkenntnissen. Also zum Beispiel Vollkorn, Hülsenfrüchte, fermentierte Produkte, was Anne gerade gesagt hat. Wann entdeckten denn die ersten Menschen die richtig ungesunden Dinge zum Essen?
In der Steinzeit haben die Menschen auch schon Süßes gern gegessen, denn Süßes und Fettes war ja immer eine Garantie, dass man überlebt. Deswegen, unser Gehirn verführt uns schon immer als Menschen zu Süßem. Damals war Honig ja die erste konzentrierte Zuckerquelle und in Ägypten hat man Honig zum Süßen von Kuchen und Getränken genutzt. Das war damals ein echtes Luxusgut. Mit dem Ackerbau kam die Stärke und der Alkohol, das hatten wir eben schon besprochen, also im alten Ägypten, Mesopotamien um 4000 vor Christus. Da wurde Bier gebraut und wurde auch zur Droge. Zucker jetzt so als erste echte ungesunde Entdeckung, da muss man eher so vielleicht in die Zeit schauen. Den Rohrzucker, der ab dem 6. Jahrhundert vor Christus aufkam, erstmals in Indien hergestellt wurde. Und dann gelangte ja Zucker im Mittelalter nach Europa, zunächst sogar als medizinisches Mittel. Und erst ab dem 17. Jahrhundert wurde dann Zucker in Europa zur Massenware. Das hat dann damals auch mit den Zeiten dieser Zuckerrohrplantagen zu tun, der schrecklichen Sklavenarbeit. Aber ab hier, muss man sagen, veränderte sich die Ernährung massiv. Zucker wurde seitdem alltäglich und auf einmal gab es dann auch die ersten ernährungsbedingten Zahn- und Stoffwechselprobleme. Und gerade dann ab der Industrialisierung 19. bis 20. Jahrhundert, die eigentliche Ernährungsrevolution, da muss man sagen, da kam es dann zum raffinierten Fett, Konservendosen, die natürlich eine längere Haltbarkeit haben, aber Nährstoffverluste haben. Die künstlichen Zusatzstoffe haben sich entwickelt, die Geschmacksverstärker und Zucker- und Fettüberfluss sind einfach gängig geworden. Das ist einfach, ja, da, wo wir jetzt leben. Also eigentlich, wenn man es so nennt, jede Phase hat uns ja Vorteile gebracht, aber auch Risiken. Im Steinzeitalter ging es ums Überleben, in der Bronzezeit eher so natürlicher Leben. In der Antike, Mittelalter kam dann schon eher der Genuss. Und jetzt sind wir seit dem Industriezeitalter in der Phase der Übertreibung und heute und in der Zukunft sollten wir einfach lernen, Maß zu halten und nicht zu übertreiben. Die Dosis macht das Gift. Also wie gesagt, wenn du jetzt mal durch den Supermarkt gehst und dann denkst, was war denn früher in den Regalen, wo lauter Schoko- und Eiweißriegel lag? Was war denn da eigentlich früher? Ich weiß es gar nicht mehr. Und ich habe gerade gestern, als ich in der Drogerie an der Kasse stand, hat jemand vor mir 30 Riegel gekauft. Ein und denselben Riegel. Und das kann ja sein, vielleicht war es auch jemand, der von weiter weg kommt oder sagt, den Riegel liebe ich und den kaufe ich jetzt, weil jetzt ist er im Angebot oder whatever. Aber ich habe dann gedacht, stell mal vor, das ist jetzt jemand, der isst jeden Tag 2 solcher Riegel regelmäßig und dann kommt nichts anderes dazu an Nährstoffen. War für mich eher so ein Kopfkino-Moment.
Wir sind am Schluss unseres Exkurses in die Frühzeit der Menschheitsgeschichte und ihrer Ernährung. Also wir wissen jetzt so ein bisschen, was können wir uns am besten raussuchen und wie kombinieren wir das mit dem, was eben an Gutem auch jetzt heute in Supermärkten und in der Gemüseabteilung rumliegt. In der nächsten Folge gucken wir uns an, warum Berührungen für uns so wichtig sind, also was ein einziger Kuss schon Gutes in uns bewirkt und warum wir Menschen im Altersheim zum Beispiel mal besonders doll umarmen oder vielleicht über den Arm streichen sollten, also warum das so wichtig ist. Bei Themenwünschen, Anregungen oder Fragen schreibt uns gern an podcast@docfleck.com. Bis dahin wäre es super, falls das noch nicht geschehen ist, uns auf RTL Plus oder den üblichen sonst bekannten Plattformen zu abonnieren, sodass ihr keine Folge mehr verpasst. Wir freuen uns über eine Bewertung auf Spotify oder Apple Podcast. Vielen Dank für euer Ohr heute. Tschüss und bis nächsten Mittwoch.
Bis bald und schaut auf euren Teller, macht was draus und genießt trotz allem.
Dr. Anne Fleck. Gesundheit und Ernährung.